Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher, Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute zu Gast, ich freue mich sehr, Matthias Hansche von Engine, der ja ein Spezialist für NIS2, Kritis-Anwendungen und das ganze Thema, was damit einhergeht. Und da wollen wir uns auch heute drüber unterhalten. Das soll dann das Thema sein. Schön, dass du da bist, Matthias. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, Dennis.
Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen?
Genau, mein Name ist Matthias Hansche, ich bin Geschäftsführer der Engine. Wir kümmern uns um Informationssicherheit Compliance. Was ist das? Wir übersetzen gesetzliche Anforderungen in verständliche Maßnahmen für Mitarbeiter. Das kann man so sagen. Unser Tummelfeld ist die Informationssicherheit. Also die Informationssicherheit ist ein Stück größer als nur Cybersecurity. Da geht es um mehr, da geht es um physische Sicherheit, da geht es um Zugänge zu Dingen und auch um Risikomanagement, Business Continuum Management, das quasi was passiert, wenn mein Datacenter abfackelt. Wie weit kann ich da ausweichen? Was habe ich da Szenarienpläne? Wir sind quasi ein Ingenieurbüro, um das alles auf dem Papier für den Kunden vorzubereiten, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen wie genau, Ingenieurbüro, Architektur. Wir setzen es nicht um, das muss der Kunde selber tun oder mit seinen Dienstleistern. Aber wir monitoren das, prüfen das. Ich selbst bin auch ISO 27001 Auditor. ISO 27001 ist eine Norm für Informationssicherheitsmanagementsysteme. Das mache ich zusammen mit dem TÜV. Und gleichzeitig sind wir sehr, sehr aktiv und verfolgen auch Gesetzgebungsverfahren, gerade von diesen neuen EU-Gesetzen, die wir jetzt bekommen, wie NIS2 und CR, CAA, E-Evidenz. Das sind unsere Themen, die wir quasi begleiten. Und zwar machen wir das über zwei Verbände, den ECO und den BRECO, wo wir die Gesetze auch gegenüber dem Gesetzgeber kommentieren und auch teilweise in Gespräche im Innenministerium geladen werden, um diese Gesetze einfach zu diskutieren, um praxisnahe Varianten vielleicht noch an einen Stellschrauben mitschrauben zu dürfen. Das ist so unser Geschäftszweck. Dazu schreiben wir da also die Produkte, die wir quasi haben. Wir machen Sicherheitskonzepte, wir bereiten Firmen auf ISO 27001, auf BSI-IT-Grundschutzzertifizierung vor. Originär kommen wir aus der Telekommunikationsindustrie, die schon sehr, sehr lang sehr hart reguliert ist. Das heißt, wir kennen uns sehr gut im Behördendschungel an der Stelle aus und können da unseren Kunden, glaube ich, mit Weitblick helfen. Zusätzlich bin ich auch noch bei der DIN und schreibe auch an der Norm noch mit, an der 27001.
Ach, dann solltest du dich ja auskennen
Ich hoffe doch.
in dem Thema. Gut, das heißt aber, weil, wie du es ja anfangs schon
Ja.
kurz gesagt hast, du übersetzt einfach diese doch für viele wahrscheinlich komplexen und schwammigen Gesetzestexte in konkrete Sicherheitskonzepte für deine Kunden.
Genau, das ist das Ziel. Weil diese Sicherheits, diese, dieses sind immer in diesen Konzepten oder in den gesetzlichen Vorgaben gibt es dann solche Termini wie Stand der Technik. Und die müssen natürlich, das ist nämlich sehr, sehr abstrakt und da gibt es verschiedene Varianten, wie mache ich aus diesem abstrakten Begriff was Greifbares, keine Ahnung. Es kommt dann raus, es muss eine Videoüberwachung in dem und dem Stellen sein. Das muss man dann daraus ableiten und sinnvoll begründen. Und das macht man dann entsprechend über diese Risikomanagementverfahren, die einfach auch der Stand der Technik entsprechen. Und da kommt man zu solchen Ergebnissen. Und da kann man sowas ableiten, ja. Und das machen wir den ganzen Tag.
Dann habe ich ja den richtigen jetzt hier für dieses Thema
Genau.
gefunden. Sehr gut. Ja, Stand der Technik ist auch schon ein Stichwort. Das benutzt ja der Gesetzesgeber wahrscheinlich deshalb einfach, um nicht jedes Jahr, weil, also anders angefangen, die Technik ändert sich ja so rasant und wird immer besser, im besten Fall. Und dadurch, dass nicht ständig nachgearbeitet werden muss, wird dann einfach mal reingeschrieben, Stand der Technik, und das wird aber wahrscheinlich alle 2, 3 Jahre neu definiert werden, was dann entsprechend die Bedeutung davon ist, oder ist das
Ich habe
Ja,
verstanden.
oder auch nicht. Es ist gar nicht mal so trivial, dieser Stand der Technik. Da gibt es noch einen Unterschied. Das ist die Steigerung dafür wäre Stand der Wissenschaft. Das wäre nochmal ein Stockwerk weiter oben. Aber Stand der Technik ist Regeln, die entsprechend an ausgebildeten Fachleuten bekannt sind und wissenschaftlich korrekt und unbestreitbar sind. Das ist eine Definition aus dem Juraforum. Also was bedeutet das? Am Schluss muss man, werden Fachleute in einen Raum entlassen, gesperrt, sage ich jetzt mal, und die legen das fest. So, Okay.
das ist natürlich sehr abstrakt. Da heißt, frag drei Fachleute, kriegst vier verschiedene Meinungen. Das kann dir passieren, aber so im Mittel passt das schon. Und es gibt auch verschiedene Handreichungen, die das vereinfachen. Zum Beispiel gibt es ein großes Fachgremium vom Teletrust, die sich jetzt auf Informationssicherheit spezialisiert haben. Die machen sogar kostenlos runterladbar, so ein Wälzer. Und da kann man sich dann einzelne Themengebiete genau angucken, was denkt dieses Fachgremium, was ist Stand der Technik.
Okay.
Zusätzlich gibt es vom BSI den Grundschutz. Und der BSI-Grundschutz, das sind quasi die Informationssicherheitsverfahren, was Behörden anwenden müssen. Und typischerweise verlangen die das dann auch von ihren Lieferanten, die Behörden, dass die grundschutzzertifiziert sind, je nach Größe des Lieferants. Und das BSI hat quasi im Eingangskapitel geschrieben, wenn du quasi auch im Grundschutz gibt es verschiedene, es gibt den einfach, ich sag's mal, Basic, Standard und hohe Sicherheit da drin, verschiedene. Und wenn du Standard abdeckst, hast du Stand der Technik
Okay.
erreicht. Damit kannst du da in diesen Maßnahmen nachschlagen und hast einen von einer Behörde, ich sage jetzt mal, festgelegten Stand der Technik. Kannst du auch immer noch ein bisschen schwammig auslegen, aber das ist schon mal ein Niveau, wo man sich dran orientieren kann. Und da ist es dann auch schwer, dagegen zu argumentieren, wenn das mal eine Behörde festgelegt hat.
Okay.
Und das wird jährlich aktualisiert, diese Kataloge. Das ist, also da ist immer.
Kann man dann
Die sind
reingucken
dann
und sich da
manchmal ein
entspannen.
bisschen auch langsam, keine Ahnung. Mittlerweile gibt es Windows Server 2019, ich weiß es gerade gar nicht, ich bin kein Windows-Spezialist. Die machen da noch Vorgaben für Windows Server 2016, also die sind da manchmal noch ein bisschen lahm. Aber am Schluss, was du tun sollst und auch ein bisschen, wie du es tun sollst, das geben die schon ganz gut vor.
Okay, da kann man sich dann daran orientieren, ja.
Genau.
Kurz noch außerhalb des Themengebiets, man hört, du hast ein bisschen Heuschnupfen.
Oh ja.
Da. Ja, sorry, falls das jetzt ein bisschen
Schniefen endet hier.
in der Aufnahme dann drin ist, aber da können wir leider nichts gegen machen. Gut, jetzt ist es ja so, dass eine gewisse Anzahl Stand jetzt, also eine gewisse Anzahl an Betrieben zur kritischen Infrastruktur dazu zählen. Das wird sich jetzt mit der neuen Gesetzgebung ja drastisch ändern. Also es werden, weiß ich, Faktor 10 oder sogar noch mehr an Betrieben dazukommen, die unter diese kritische Infrastruktur fallen. Sicherlich auch für viele unserer Kunden interessant, die es vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie darunter fallen. Was für Branchen betrifft es denn jetzt zukünftig? Und gibt es nochmal einen Schwellenwert? Ab welcher Firmengröße sind kleinere Betriebe davon ausgenommen oder ist es egal, sobald du in diesem Faktor, in diesem Sektor,
Genau.
nennst du es, glaube ich, ne, drinne
Ja,
bist?
genau, da hole ich mal gerade ein bisschen aus, quasi den Ist-Zustand und dann den zukünftigen Soll-Zustand.
Gerne.
Im aktuellen Ist-Zustand gibt es eine Kritis-Verordnung. Also man hat ja immer das Gesetz, das BSI-Gesetz und dazu gehört dann die Kritis-Verordnung, die quasi Vorgaben aus dem Gesetz detailliert und verständlich macht. Und der Kritis-Verordnung hat man angenommen, also da ist quasi die kritische Anlage definiert, ab wann sie unter das als kritische Infrastruktur einzustufen sind. Und die Herangehensweise ist, dass sie ungefähr eine halbe Million Menschen versorgen muss. So, und dann hat man quasi in den verschiedenen Sektoren, also für Sektor ist sowas gemeint wie Wasserversorgung, Stromversorgung, Telekommunikationsversorgung. Die Liste ist sehr lang, da kommen wir auch noch gleich nochmal zu der Liste, was diese einzelnen Sektoren sind. Und in dieser Kritisverordnung ist dann umgerechnet, zum Beispiel bei Datacentern ab, ich glaube, 3,5 Megawatt Stromverbrauch, geht man davon aus, dass dieses Datacenter so relevant ist, dass es dann unter die kritische Infrastruktur heute fällt.
Okay.
Das heißt, dieses eine Data Center, was 3,5 Megawatt braucht an Strom, das ist kritische Infrastruktur, fällt dann entsprechend in die jetzige Gesetzgebung heute und muss entsprechend stark geschützt werden. Das kommt mit Rechten und Pflichten, wenn man in diesem Status ist. Zum Beispiel die Pflichten sind halt, dass man gewisse Risikomaßnahmen ergreifen muss, Risiko mal auch gerade in Informationssicherheit tun muss, hat aber auch zum Beispiel Pflichten, nämlich im Krisenfall gibt es dann solche Rechte, dass ich zum Beispiel bevorzugt mit Sprit beliefert werde. Wenn ich jetzt Data Center meine Diesel, bekomme ich dann auch bevorzugt Sprit geliefert. Und also das hat immer, wie bei vielen Dingen, so ein Für und Wider. Das heißt, das ist die kritische Anlage. Das heißt, eine Firma, keine Ahnung, eine RWE, die hat viele kritische Anlagen. Mhm. Aber jede Anlage für sich ist kritisch. Das bedeutet aber nicht, dass der ganze RWE-Konzern kritisch ist. So funktioniert es heute.
Okay.
Wenn jetzt ab dem 17. Oktober die NIS 2 und die CR-Richtlinie der EU in nationales Gesetz umgesetzt wird, das wird in das kritische Dachgesetz und in das NIS 2 Umsetzungsgesetz, setzt das quasi in nationales Recht um. Da wird es in Zukunft ein bisschen anders funktionieren. Und zwar ist nicht die einzelne Anlage mehr kritisch, beziehungsweise bei uns wird das sogar so bleiben, die einzelnen Anlagen sind trotzdem noch weiter kritisch, aber es kommt noch um top, wenn die Firma 50 Mitarbeiter und 10 Millionen Euro Umsatz übersteigt und zu diesen Sektoren gehört, ist die ganze Firma on top, fällt sie unter diese Richtlinien, NIS 2 und muss sehr viel in Informationssicherheit und physische Sicherheit tun. Der einzige Unterschied, da gibt es nochmal wichtige Unternehmen und besonders wichtige Unternehmen, da hat man sich ganz schöne Begriffe ausgesucht. Und da der große Unterschied zwischen diesen Einstufungen ist, die ganzen Maßnahmen sind alle die gleichen, die sie tun müssen. Die Frage ist nur, ob sie dem BSI vorab oder ihrem Regulator, zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen, ist es die Bundesnetzagentur. Und je nachdem, in welchem Sektor sie sind, haben sie vielleicht eine andere Behörde, die sie reguliert. Finanz, zum Beispiel die BaFin. Mhm. Und müssen sie dann ihrem Regulierer vorab die Sicherheitskonzepte geben? Oder wenn sie unter dieser weiteren Schwelle sind, müssen sie das erst bei einem Sicherheitsvorfall. Aber die Maßnahmen und die müssen sie genau gleich umsetzen.
Und eine Maßnahme ist dann das von dir angesprochene Sicherheitskonzept. Also ich muss vorher schon als Betrieb quasi festlegen, wo sind meine Schwachpunkte, was könnte kritisch sein und muss entsprechend dann Konzepte dafür vorlegen, wie ich gedenke, das zu schützen und das dann entsprechend auch dann so umzusetzen.
Genau, ich komme gleich nochmal. Eine Sache wollte ich noch dazu sagen, welche Sektoren wir noch haben. Das ist ja vielleicht ganz
gerne
spannend für die Hörer.
Gerne.
Wir haben einmal den Energie, also viele Sektoren sind schon kritisch heute. Mhm. Da kommen noch einige dazu. Ich zähle sie trotzdem auch. Wir haben Energie, Wasser, wir haben Ernährung, wir haben Informationstechnik, Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, öffentliche Verwaltung. Es kommt noch Raumfahrt dazu, Post- und Kurierdienste, Industrie und Forschung. Also das ist schon ein großer Rundumschlag. Mir fällt schon fast kaum noch jemand ein, der nicht mehr drunter fällt. Das heißt, durch diese Veränderung oder diese Berechnung, wann ein Unternehmen in diese Gesetzgebung fällt, nämlich diese 50 Mann, 10 Millionen Umsatz, rechnen wir davon, dass wir, oder sagt nicht wir, sondern das Statistische Bundesamt, wir gehen davon aus, dass wir 30.000 direkt betroffene Betriebe haben und aktuell sind wir irgendwas zwischen 1.700 und 2.000 Betrieben.
Okay, so. War ich mit Faktor 10 eher mehr, gar nicht so, so falsch.
Und was müssen die tun? Das ist ziemlich... Ach, Entschuldigung. Das ist ziemlich umfangreich, was sie tun müssen. Und zwar steckt in dem Gesetz ein ziemlich detaillierter Maßnahmenkatalog.
Können wir kurz Pause machen.
Alles gut. Auf einmal ist da der Stand der Technik definiert, den Sie umsetzen müssen. Das ist so die abstrakteste Maßnahme. Und dann müssen Sie ein Risikomanagement einführen und ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Das ist, wenn man sich das anguckt und dann mal diese Norm ISO 27001, so BSI-Grundschutz, die sind sehr ähnlich, daneben liegt, meinen die genau das damit. So, das heißt nicht zwangsläufig, dass ich einen Stempel vom TÜV brauche, dass das zertifiziert ist. Das steht da nicht. Aber ich sollte mich solchen Verfahren, solchen Managementsysteme einführen und die quasi da haben. Also im Gesetz steht nicht, ich brauche einen TÜV-Stempel, aber unabhängig vom TÜV-Stempel brauchst du ja trotzdem ein wirksames System. Und das heißt, ja, dann muss ich mich kümmern, wie bewältige ich Sicherheitsvorfälle, ein wichtiges Element. Ich muss mich um Business Continuum Management kümmern. Ich muss mich um Personalzugriffskontrolle kümmern. Zugriffskontrolle ist ja was für dich.
Genau, das ist dann so ein bisschen physische Sicherheit in den Bereichen. Netz, da ist dann unser Thema, ja.
Genau, Netz- und IT-Sicherheit. Bewertung des Risikomanagements, also da ist nochmal die Risikoanalyse weitergezogen. Ich kümmere mich um, wir nennen es Cyberhygiene und Schulungen. Das geht so weit, dass da drin steht, dass die Geschäftsleitung jährlich eine Schulung braucht für Cybersicherheit.
Okay, die Geschäftsleitung selber.
Aber nicht nur die Mitarbeiter, auch die Geschäftsleitung mit einem ganz speziellen Fokus.
Die haften ja dann auch, da kommen wir dann genau, später zu, aber die haften ja dann auch dafür und deswegen macht es natürlich auch Sinn, dass die entsprechende Schulung dann genau machen müssen. Ja.
Es müssen kryptografische Verfahren vorgegeben sein, wie Verbindungen und Co. abgesichert sind. Und die müssen Stand der Technik entsprechen. Da gibt es auch wieder Dokumente vom BSI, die da Stand der Technik zum Beispiel definieren. Das ist eine schöne Richtlinie. TR2102, kannst du mal nachschlagen. Das ist ein ganz schön langes Dokument. Und Multifactor Authentification ist dort gefordert. Das sind so die ganz abstrakten Dinge, die da gefordert werden. Und wir haben ja jetzt gesagt, 30.000 Betriebe sind direkt betroffen. Das heißt, bei denen, die müssen diese Maßnahmen einführen. Zu der Haftung kommen wir gleich. Aber was da auch noch drin steht, sie müssen die Lieferkette sichern. Das heißt, was bedeutet das im Umkehrschluss? Alle Anforderungen, die Sie an sich selbst haben, müssen Sie an Ihre Lieferanten weitergeben und das kontrollieren.
Das ist dann das indirekt zu dem direkt, was du angesprochen hast.
Genau, das heißt, Sie können nämlich die Verantwortung nicht abgeben für Ihre Anlage, sonst könnte man sich ja ganz leicht rauswinden, ich source mal ein paar Sachen aus und dann bin ich aus diesen Verpflichtungen raus. Da hat der Gesetzgeber eine Regel vorgeschoben, ist, finde ich, aus meiner Sicht auch logisch und sinnvoll, um dann dort diese ganze Lieferkette zu sichern. Und die Geschäftsleitung des verpflichtenden Betriebes ist dafür verantwortlich. Und das, wenn sie das nicht ihrer Verantwortung nicht nachkommen, sind sie privat haftend bis 2% des Konzernjahresumsatzes. Oder 10 Millionen Euro, je nachdem was.
Ohne Ausnahme. Also automatisch alle Betriebe, die unter diese Sektoren bzw. diese Vorgaben fallen, sind ohne Ausnahme, der Geschäftsführer ist dann ohne Ausnahme haftbar für
Cybersicherheit
und diese.
Wenn er entsprechend seine, natürlich kann es immer einen Vorfall geben, aber wenn die entsprechenden Maßnahmen ergriffen wurden, er seiner Verantwortung gerecht geworden ist, kriegt er keine Strafe, weil auch ein Haus kann mit einer Brandmeldeanlage und bester Brand abbrennen. Solange, aber dann wird sich halt genau angeguckt, ist das Unternehmen ordentlich vorbereitet gewesen? Und wenn nicht, werden Sprachen ausgesprochen. Das ist die Idee dahinter.
Also wenn ich jetzt mit gutem Gewissen sagen kann, mein Unternehmen oder mein Sicherheitskonzept entspricht Stand der Technik, dann bin ich wahrscheinlich vor diesen Strafen geschützt, wenn ich nicht grob woanders noch...
Genau. Wichtig ist auf der Seite... Nicht nur, dass dein Konzept Stand der Technik entspricht, sondern dass sich deine Mitarbeiter daran halten und dass es umgesetzt ist. Ja. Das ist gerade das Wichtige. Und das sehe ich halt als Auditor bei vielen Unternehmen. Die haben wunderschöne Dokumente, aber die Realität sieht ganz anders aus. So. Und das hoffe ich, dass diese Geschäftsleitungsverantwortung in Zukunft wegschiebt, diesen Compliance-Vorhang, weil der bringt uns als Deutschland nicht weiter. Das wird deswegen nicht sicherer, wenn du vorne tolle Dokumente hast, wo der Mitarbeiter die Mitarbeiter einmal im Jahr anpasst und überarbeitet, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Das heißt, das Ziel ist gelebte Sicherheit. Und das ist für die Unternehmen ein großer Schritt. Das greift in die Firmenkultur ab, das greift in die Abläufe ab. Das kostet auch ein bisschen Geld. Und das wird in den Firmen einiges an Zeit und Aufwand und auch einen Kulturwandel bedeuten Ich meine, wir hatten ja vorhin auch schon eine Diskussion darüber, wo du dir auch einige Dinge jetzt, was deine Industrie betrifft, nicht zwangsweise vorstellen kannst, was das bedeutet.
Ja, da ist es noch nicht vorbereitet, sagen wir mal so. Ne? Also die aktuelle, es gibt Software, also wir hatten es ja konkret über Software unterhalten, die entsprechend für die Sicherheitstechnik dann genutzt wird, zur Programmierung hauptsächlich, nicht zum Betrieb. Aber dass das meiner Meinung nach eben auch nicht von allen Herstellern vorbereitet ist auf solche Systeme und da auch nachgearbeitet werden muss. Oder man sich eben als Errichter, wie in unserem Fall, dann kreative Lösungen und Einzellösungen überlegen muss, wie jetzt direkte Verbindungen und nicht die Wartungseinrichtungen der Hersteller, sondern dass man sich eben selber welche baut. Ja, das ist dann schon auch ein Aufwand, der dann
Genau,
damit einhergeht.
und bei nochmal zu diesem NIS2, da geht es darum, gerade was ist Risikomanagement? Risikomanagement ist nichts anderes, als dass ich mir strukturiert Gedanken über einzelne Dinge mache, wie ich sie tue. Das ist Risikomanagement. Und das heißt, gerade an diesen Stellen muss man sich halt dann guckt man dann halt genau hin, was kann diese Software, was tut sie, was bringt sie für Risikofaktoren für mich mit. Das ist so eine Risikoanalyse und dann muss man abwägen. Kosten, Nutzen. Und dann kann man eine transparente Entscheidung treffen. Und nur darum geht's.
Du hattest vorhin den 17. Oktober mal so in einem Nebensatz erwähnt. Heißt das, ab dem 17. Oktober müssen alle Betriebe das umsetzen? Oder heißt das, es wird nur in nationales Recht umgewandelt und es gibt noch eine Schonfrist? Oder was genau, ab wann wird es voraussichtlich gelten, wenn man das so schon sagen
Also.
kann?
Die EU, das ist ja eine EU-Richtlinie, die muss zum 17. Oktober in nationales Recht umgesetzt werden, sonst gibt es von der EU ein Verfahren für, dass du das umsetzen musst. Also ein Straf, also
Gegen
gegen
das Land dann,
Deutschland
ja.
ein Verfahren. So. Die finale Fassung des NIS2-Umsetzungsgesetzes haben wir nicht. Das heißt, ich kann dir nicht genau sagen, was da drin stehen wird. Das wäre jetzt Kaffeesatzleserei, aber. Wenn ich jetzt große internationale Kanzleien, die haben auch schöne Webinars, wenn man die zuhört, die beraten ihre Kunden, seid ready zum 17. Oktober. Vielleicht kommt das Umsetzungsgesetz, das kommt vielleicht nicht zum 17. Oktober, weil wir sind gerade ein bisschen in Verzögerung im Gesetzgebungsverfahren, aber zum 1.1. wird es da sein. So. Und was dann passiert, ist natürlich gewisse Dinge, muss man natürlich, wenn man sowas einführt, baut in seine Firma zuerst angehen, weil das natürlich den längsten Raum betrifft. So, das heißt, typischerweise beraten wir unsere Kunden, fangt mit dem Lieferantenmanagement unter anderem an, weil das natürlich Lieferantenverträge, die haben immer eine Laufzeit und sonst was, die brauchen Verhandlungszeiten, das sind immer die Dinge, die es am längsten brauchen anzupassen. Das heißt, auch wenn ich jetzt ein Jahr Umsetzungsfrist habe, was in dem Gesetz drin steht, irgendwas in so einer Größenordnung wird sein, ist trotzdem die Lieferantenverträge alle innerhalb eines Jahres anzupassen, ein extrem krasser Marathon. Das heißt, wir beraten unsere Kunden, fangt jetzt schon an, gerade jetzt bei diesem ISMS, das heißt, fangt jetzt schon mal an, euch zum Beispiel auf so eine ISO 27001 vorzubereiten, dass ihr eure Prozesse langsam einführt dazu, auch wenn wir jetzt noch gar nicht die Verordnung haben, weil die ISO 27001 macht dieses Basislevel an Sicherheit und hat die Fähigkeit, zusätzliche Anforderungen zu verarbeiten. Das heißt, das ist ein Management-Framework und der schiebt man dann die zusätzlichen Anforderungen rein und dann bekommt man durch dieses Vorgehensmodell raus, okay, ich muss das Dokument anpassen, das Dokument anpassen, ich muss da noch eine Firewall hinstellen. Das ist quasi dieses Vorgangsmodell erzeugt dann meine Maßnahmen, weil da das Risikomanagement und alles drin abgebildet ist. Und aber dieser Grundstock, das Große ist quasi so ein ISMS einzuführen. Und ob da jetzt noch eine kleine Anforderung in eine Ecke wie Multifactor-Authentication dazukommt oder nicht, das verarbeitet mir dann das System. Das ist aber dann sehr übersichtlich, so einzelne Zusatzmaßnahmen da noch einzuführen.
Okay.
So kann man sich in kleinen Schritten zum Ziel durchhangeln. Aber die Lieferkettensicherheit, das ist halt und dadurch, dass durch diese hohe Geschäftsleiterverantwortung und Haftung, da werden die Betriebe jetzt anfangen müssen, gerade auch jetzt ab dem 17. Oktober natürlich bei Neuverträgen ihre Lieferanten darauf zu verpflichten, weil die wollen ja nicht alle 3 Monate die Verträge neu verhandeln, die laufen ja, keine Ahnung, irgendwas zwischen wahrscheinlich 1 und 10 Jahren. Das heißt, da muss man auf jeden Fall handeln und anfangen.
Gut, grundsätzlich, aber jetzt mal unabhängig von einem Stichtag, ist es ja sowieso sinnvoll, sich mit dem Thema IT-Sicherheit, physische Sicherheit und so weiter zu
Ja.
beschäftigen oder auch ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, weil im Prinzip ist es ja auch ein Schutz fürs eigene Unternehmen. Man macht es ja jetzt nicht für die Regierung, sondern man will ja auch eben sehen, dass man entsprechend seinen eigenen, naja, Arsch rettet, wenn man es mal so sagen kann. Und nicht gehackt werden will, wer es schon mal erlebt hat. Ich glaube, der will es nicht nochmal machen, was wir auch von unseren Kunden merken. Sollte da wirklich mal was passiert sein, gibt es auf einmal ganz andere Anforderungen, wie und wann man ins Unternehmen kommen kann, was man für Remote-Zugänge kriegt und so weiter. Das ist meistens kein Spaß für die Unternehmen selbst. Und daher denke ich, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man nicht auf den letzten Drücker wartet oder auf den Stichtag wartet, um dann mit Strafen
Genau.
belegt zu werden, sondern dass man es auch für sich einfach macht.
Vielleicht nochmal ein gutes Ding. Warum gibt es denn dieses NIS2? Das würde vielleicht nochmal jemanden interessieren. Und zwar kommt das aus der Entwicklung, dass wir jetzt internationalen Krisen immer mehr sehen. Wir sehen immer mehr organisierte Cyberkriminalität. Wir brauchen nur in Frankfurt gucken. Die Uniklinik ist seit 4. Oktober mehr oder weniger offline. Wir brauchen nur
Immer
seine
noch.
Webseite lesen. Wie lange ist das jetzt her? Wir sind jetzt heute am 20. März, wo wir den Podcast aufzeichnen und auf die Webseite gehen. Und diese ganzen Betriebe haben wir gelernt, deswegen diese Sektoren. Es geht um das Sozialstaatprinzip nach Artikel 20 des Grundgesetzes. Und das verpflichtet zu sicherstellen unserer Daseinsvorsorge. Darum geht es. Also quasi um das Überleben von uns allen. Das heißt, das ist der Scope und das ist die Idee dahinter. So. Und natürlich, wie du sagst, diese Maßnahmen, die da vorgeschlagen sind, sind nicht wirklich hoch, sind keine exorbitanten Maßnahmen. Es gibt eine Basissicherung und die sind sinnvoll, um deinen Betrieb zu schützen, weil du dir halt vorher Gedanken machst, was passiert bei so einem Ransomware-Anfall? Wie kann ich mich da verschützen? Und diese ganzen Dinge helfen dir, das strukturiert abzuarbeiten und dort halt auch vorher dich vorzubereiten und den Notfallplan in der Schublade zu haben, wann es passiert, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten.
Sowas wie Backup entsprechend dann, wenn wirklich alles
Zum
verschlüsselt
Beispiel.
ist. Also so ein Ransomware-Angriff bedeutet ja nichts anderes, dass die ganzen Dateien, auf die der Angriff Zugriff hat, dann einfach verschlüsselt werden und im Idealfall, wenn man davon sprechen will, gegen Lösegeldzahlung wieder freigegeben werden. Aber im schlimmsten Fall ist das Geld weg und die Daten auch. Und dafür brauche ich dann eben ein entsprechendes Backup,
Genau.
um die Daten wiederherstellen zu
Genau.
können.
Und was dann noch so weit geht, was das dann auch noch fordert, ist nicht, dass du das Backup hast, sondern dass du auch geübt hast, das Backup wieder zurückzuspielen.
Ja, Klassiker aus der IT. Du hast ein Backup, hast es aber nie getestet, ob es auch funktioniert. Ja.
Genau.
Ja, das haben wir auch relativ früh gelernt. Ja. Wir haben jetzt kurz die Sektoren da mal angesprochen.
Ja.
Haben wir oder kannst du ein paar Beispiele nennen? Vielleicht jetzt auch in Bezug auf unsere Kunden, wenn ich jetzt mal so egoistisch sein darf. Was es für Branchen im Einzelnen betrifft, also zum Beispiel jetzt sind Logistikunternehmen betroffen, sind Müllentsorgungsunternehmen betroffen, sind, ja gut, du hast vorhin gesagt, die Versorgung, das heißt Krankenhäuser und Einkaufsgeschäfte werden wahrscheinlich auch dann davon betroffen sein, weil die sind ja direkt für zuständig, dass die Menschen sich versorgen können oder versorgt werden.
Korrekt. Ich habe hier nochmal, ich habe auch, das kannst du gerne auch noch unten in den Podcast verlinken. Wir haben einen sogenannten NIS-2-Checker auf unserer Webseite auch, wo sich die Firmen detailliert damit auseinandersetzen können. Also das soll einen groben Anhaltspunkt geben. Die richtige Aussage, ob sie jetzt vom Gesetz wegen betroffen sind, kann natürlich nur ihr Rechtsanwalt geben. Wir können keine Rechtsberatung übernehmen. Aber dort sehen sie erstmal, was wirklich im Groben ist, speziell immer sich so anzugucken, wo bin ich direkt betroffen oder sind meine Kunden betroffen, weil das ist ja diese indirekte Betroffenheit, was man sich da angucken muss. Genau, und wenn ich mir jetzt hier das angucke, wir sagen, Da kommen die Sektoren. Ich gucke gerade, Abfall, also Siedlungsabfallentsorgung zum Beispiel, ist Teil eines Sektors. Alle die Müllabfuhr. Wenn die nicht mehr funktioniert, ist doof.
Nicht
Das
das.
ist ein wichtiges Element, die fallen da voll drunter. Transport und Logistik fällt drunter. Also deine, das heißt, ab den 50 Mann plus 10 Millionen Umsatz, teilt man um die Regulierung, muss es tun, ist man ein bisschen größer, ich glaube ab 250 Mitarbeiter, da muss man sogar die Konzepte der Behörde direkt vorlegen. Wichtig zu verstehen in diesem Zusammenhang, man hat auf einmal diese Anforderung an diese Sicherheits, an die, also man muss diese Maßnahmen umsetzen, die da drin stehen. Und man hat auch noch ein anderes Ding, gerade als Lieferant relevant, man hat eine Meldekette einzuhalten. Das heißt, schönes Beispiel, wenn bei einem Dienstleister Daten abfließen, die zu einer Störung der Hauptdienstleistung des NIS-2 verpflichteten Betriebes führen, muss das innerhalb von 8 Stunden bei der Behörde gemeldet werden.
Das heißt, ich brauche ja dann auch als Kunde eines betroffenen Betriebes auch die entsprechenden Techniken, um überhaupt feststellen zu können, dass Daten jetzt ja quasi abgeflossen sind.
Genau, also dass ich ein, das brauchst du ja sowieso, das kommt aus dem Stand der Technik schon raus, dass du solche Elemente brauchst.
Je nach
Und
Branche und Größe dann, ja.
genau, und an der Stelle, keiner, wenn du von einem, auch schon von einem potenziellen Ausfall, also wenn ein Vorfall zu einem potenziellen Ausfall vor, muss das innerhalb von 8 Stunden gemeldet werden. Und das kann aber auch dieser Vorfall bei einem deiner Dienstleister oder Lieferanten passiert sein, der bei dir zu einem Ausfall führt. Da muss diese Lieferkette eingehalten werden und 8 Stunden sind echt knapp. Da muss man quasi so eine initiale Vorabmeldung machen, so ungefähr, ich bin betroffen. Da geht es darum, dass die Behörden ein Lagebild erzeugen können. Das muss noch gar nicht wirklich detailliert und speziell sein. Die wollen nur wissen, oh, da passiert gerade was. Das ist die Motivation des BSIs dahinter, um zu sehen, oh, in Firma X sind alle Müllabfuhren im Bereich betroffen oder um solche größeren Elemente zu verstehen. Innerhalb von 22 Stunden muss eine detaillierte Lagemeldung gemacht werden. Und spätestens einen Monat nach Abschluss des Vorfalls muss eine detaillierte Aufarbeitung des Vorfalls abgegeben werden. Wo dann natürlich
Das
auch
ist spannend.
geguckt wird, hat man bei der Vorsage Schindluder getrieben?
Da kommt dann die Kontrolle dann, ja.
Genau.
Und entsprechend,
Und die Nachfragen
ja.
und die.
Ja.
Aber das ist wieder so ein Element für die Lieferantenverträge, dass natürlich diese Meldeketten schnellstmöglich eingehalten werden. Weil natürlich auch der Lieferant vom Lieferant ist natürlich genauso betroffen, wenn er Teil der Dienstleistung wird.
Das heißt, unsere Kunden sind jetzt davon betroffen,
Zum Beispiel
fallen
Logistiker am
runter.
Flughafen. Entweder sind sie selbst groß genug, dass sie direkt betroffen sind, oder die Airlines sind betroffen und müssen natürlich dann ihre Lieferanten wie die Logistiker auf diese gesetzlichen Grundlagen verpflichten und kontrollieren.
Was dann wiederum auch auf uns Auswirkungen hat als Errichterbetrieb für die Sicherheitstechnik, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Korrekt.
Und wiederum, wenn wir nochmal Subdienstleister beauftragen würden, müssten wir wiederum auch sicherstellen. Also
Genau,
das ist ein
das ist eine
riesiger
Kette.
Rattenschwanz, der dann damit einhergeht. Ja, das ist schon ein
Genau, und da geht es halt so
riesiger
darum,
Umfang.
du kommst ja wirklich an wichtige eingestufte Dokumente, wie
Ja.
Gebäudepläne, wo richte ich die Kameras ein, wo sind irgendwelche physischen Sperren, wo, wie,
Ja, wie sieht das Sicherheitskonzept im Prinzip
genau,
aus,
wie
ja?
sieht das physische Sicherheitskonzept aus, was natürlich wirklich eingestuft ist, das sollte man nicht ans schwarze Brett vorne nageln, vor die Firma. Und deswegen müssen diese Daten entsprechend geschützt sein, weil was ist es einfacher, als bei dir einzusteigen? Ich meine, man sieht ganz viele Einbrüche auch über die Lieferkette. Zum Beispiel werden gerne so Unternehmen gehackt, die Software-Updates bereitstellen für Unternehmen. Da gab es jetzt mehrere oder so Fernwartungsteam, sowas wie solche ähnlichen Sachen wie TeamViewer bereitstellen. Ich glaube, TeamViewer selbst war, glaube ich, noch nicht betroffen. Ich bin mir unsicher, aber solche Art von Firmen, wo man quasi über die Lieferkette dann sofort Zugriff auf ganz viele Unternehmen hat. Auf deinem Rechner werden ja auch die Sicherheitskonzepte von X Unternehmen sein. Und da ist natürlich viel einfacher, bei dir einzubrechen, als um das vorzubereiten, um dann bei den Zielbetrieben einzubrechen.
Zum Glück sind wir ein Sicherheitsunternehmen und haben entsprechend auch schon Alarmanlagen, die wir natürlich außen bauen und Videoüberwachung. Da gibt es bestimmt einfachere Ziele dann, zum Beispiel, aber die Subunternehmer wiederum dann, ne? Weil
Genau.
wenn ich jetzt jemanden beauftrage, der vielleicht für uns Kabel zieht, was jetzt nicht allzu oft vorkommt, aber kann schon mal vorkommen und ich habe dann da den Zugriff drauf, was jetzt kein Sicherheitsunternehmen ist, weil es nicht deren Kerngeschäft ist, ist es wahrscheinlich dann tatsächlich einfacher, dann da reinzukommen oder in den
Genau.
entsprechenden Dienstleistern dann rundherum, ja.
Ich mache immer das schöne Beispiel, wenn wir Workshops machen. Wir basteln immer so eine Kette mit Maßnahmen, tackern sie zusammen und dann zerreißen wir es. Und es zerreißt halt immer am schwächsten Glied. Und das wissen halt die Angreifer auch. Die suchen sich halt erst das schwächste Glied, um sich vorzubereiten und dann auf die nächste Hürde zu nehmen. Deswegen ist diese Lieferketten da einfach mit erfasst und was wichtig ist.
Ja, macht ja auch Sinn im Prinzip. Jetzt haben wir viel über IT-Sicherheit und Compliance und Management gesprochen. Was können wir als Facherrichter denn beitragen zu der Sicherheit von Firmen, die eben von betroffen sind? Also physische Sicherheit, da werden wahrscheinlich dann schon auch Zutrittskontrollen ein wichtiges Thema sein, dass nicht jeder x-beliebige irgendwie in die Bürogebäuden oder in die wichtigen Räume, wie zum Beispiel Serverräume, kommt. Aber ich gehe mal von aus, Alarmanlagen, Videoüberwachung in den Stellenbereichen, Stichwort Perimeterüberwachung, wird da sicherlich auch ein Thema sein, beziehungsweise nennen wir es mal hilfreich.
Genau. Das Schöne an der Stelle ist, das ist halt ein bisschen abstrakt gehalten im Gesetz an der Stelle auch, dass du halt eine Risikoanalyse fahren musst und dann musst du möglichst vollumfänglich deine Risiken selbst analysieren und daraus die Maßnahmen einleiten. Und mit diesem Begriff der Stand der Technik kommt man dann über diese Teletrust, über das BSI-Grundschutz, kommst du dann auf die entsprechenden Maßnahmen, die dann halt vorschreiben, in einem Datacenter hat Videoüberwachung zu tun oder da dürfen nur spezielles Personal hin, speziell kontrolliertes Personal. Da braucht es mindestens eine Tür mit einer Widerstandsklasse von XYZ. Über diese Regularien kommt man da dann genau zum Ziel.
Ja, da hatte ich tatsächlich in der letzten Folge, die jetzt gerade heute online gegangen ist, über mechanische Sicherheit
Ja.
kurz mal gesprochen, wo es dann eigentlich darum ging. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ich habe ein Gitter, also so ein Eisengitter, ein massives, einfach aus der Wand rausgerissen. Ja, das Gitter war massiv. Es hat, also so hätte man es nicht kaputt machen können. Ich hätte mit
Ja.
einer Flex oder mit was auch immer kommen müssen. Und die Schrauben waren verplombt, ich konnte es auch nicht rausdrehen. Aber ich dachte mir, gut, die Wand sieht jetzt nicht stabil aus und habe es einfach mit Dübeln aus der Wand rausgerissen.
Genau.
Und das sind wahrscheinlich dann auch Themen, die dann zum eigenen Risikomanagement dazugehören, wo ich dann eben auch sagen muss, ich habe jetzt nicht nur erstmal was, was massiv aussieht, sondern ich habe es auch komplett bis ins Detail durchdacht und das darf dann eben nicht passieren oder das kann dann eben nicht passieren.
Genau, darum geht es,
Sondern,
diese
ja.
Transparenz und das Durchdenken. Ich überdenke meine Probleme und schaue mir das Ende zu Ende an und habe mir dann, ich muss ja nicht, also ich jetzt auch nicht, muss nicht alles bis ins Detail wissen, wenn ich diese Konzepte schreibe, aber für einzelne Subelemente hole ich dann jemanden wie dich ins Boot, der dann halt, ich sage ihm, pass auf, aus meiner Risikoanalyse kommt raus, ich brauche physischen Einbruchsschutz, ich brauche eine Erkennung, wenn jemand über den Zaun hüpft und ich brauche automatische Videoüberwachung und dann kommst du quasi ins Spiel und setzt es dann in einen Detailgrad um, dass einfach jemand vielleicht die Gitter nicht aus dem Fenster rausreißt oder wenn du mir sagst, bei uns gehen keine Gitter, weil die Wand das nicht kann, dann müssen wir uns einfach andere Maßnahmen dann überlegen, aber diese Freiheit haben wir dann, keine Ahnung. Worst Case Mauern wir das Fenster zu, wenn es nicht notwendig ist.
Also es gibt keine eng gesetzten Grenzen oder Rahmen, sondern ich muss quasi das, was notwendig ist, kann ich umsetzen oder muss ich umsetzen. Wie ich es aber mache oder wie jetzt der Weg dahin ist, ist dann wahrscheinlich jedem so ein bisschen
Genau, du musst
freigestellt.
das
Ja.
Sicherheitsniveau, und da kann man ja auch jetzt nicht, ich meine, man kann da nicht reinschreiben, um jedes Haus muss eine 10 Meter hohe Mauer sein, weißt du? Das wäre ja ein
Ja,
bisschen
ja.
schwierig, würde baulich gar nicht gehen. Das heißt, es muss ja immer angepasst sein auf das Zielobjekt.
Aber
Was
da.
natürlich trotzdem sein kann, zum Beispiel in meiner Risikoanalyse, ist, kommt raus, du bist in einem Hochrisiko-Überschwemmungsgebiet, dann kann es natürlich schon sein, dass es sinnvoll ist, den Firmensitz zu verlegen, zum Beispiel. Wenn man das nicht durch einfache Maßnahmen abkanzeln kann, dann könnte es rauskommen, dass es sinnvoll ist, dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Das ist manchmal auch ganz schlau.
Ja, das ist ganz spannend, dass es dann wirklich so weit auch geht, dass man wirklich dann sagt, ah, es macht ja Sinn, wenn du so drüber sprichst, aber hat man selber, also da habe ich jetzt auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man dann einfach im schlimmsten Fall einfach den Betrieb umziehen muss. Ja, aber ja, klar.
Ich meine, wenn manche Gefahren kannst du halt einfach nicht absichern. Oder zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist, ein Datacenter auf Hawaii neben Vulkan ist einfach keine gute Idee. Dann setze ich es halt irgendwie aufs amerikanische Festland, wo kein Vulkan neben dran steht. Das sind diese plakativen Beispiele. Aber quasi eine Risikovermeidung ist ganz oft ein guter Weg. Dass man sich, das ist auch das, was wir quasi in unseren Prozessen angucken. Ich kann ein Risiko vermeiden. Quasi aus dem Prozess ausschließen, umziehen, sonst was. Ich kann Maßnahmen zum Schutz der Eintrittswahrscheinlichkeit einführen, also dass es weniger eintritt oder die Auswirkungen mindern. Ich kann es, wenn ich im normalen ISMS-Modus bin, kann ich auch Risiken quasi über Versicherungen oder Outsourcing abdecken. Das ist jetzt in diesem NIS 2 nicht einfach, weil ich kann nicht einfach sagen, naja, dann geht halt mein Kraftwerk nicht, ich habe eine Versicherung abgeschlossen. Das geht dann an der Stelle wegen der Daseinsberechtigung nicht mehr. Also dieses Outsourcen von Risiken, das ist da in der Regel vorgelegt. Genau, das sind diese vier Elemente. Hatten wir jetzt vier zusammen? Oder habe ich einen vergessen?
Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, um ehrlich zu sein.
Okay, ich glaube schon.
Aber wie, wenn ich jetzt noch gar nicht damit angefangen habe, wie setze ich mich jetzt hin oder wo fange ich an? Also was ist jetzt so der Schritt, wo ich sage, ich habe jetzt einen Betrieb, keine Ahnung, mit 250 Mitarbeitern. Das heißt, ich muss das Konzept schon vorlegen, was du
Ja.
vorhin angesprochen hast. Und was ist da so der erste Schritt? Außer natürlich, wenn man sich bei dir meldet, dann
Also man
wirst du damit
kann
reingehen,
da wirklich
aber.
viele Dinge selber tun. Das ist wichtig zu verstehen. Ganz wichtig bei diesen Elementen ist immer, man fängt oben in der Firma an. Das heißt, das Management Buy-in an der Stelle ist das Essentielle. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Workshop gegeben mit der kompletten Geschäftsleitung, 2,5 Tage, genau wo wir sowas gekickoff haben zu dem Thema. Das ist essentiell, weil dieses Thema nur funktioniert über die oberste Management-Ebene. Die muss das Buy-in haben, die muss das vorleben und die muss das wollen. Wenn es da wieder, und die muss man am Anfang diese Widerstände quasi und die Bedürfnisse dort abfangen. Und die müssen auch für sich festgestellt haben und aufschreiben, warum machen wir das? Was sind die Ziele und warum tun wir das? Das ist essentiell wichtig. Um dass sowas einzuführen braucht, ist ein Marathon. Das ist lange. Das braucht 1, 2 Jahre, bis man da wirklich auf einem Niveau ist, was sinnvoll ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und man muss sich immer wieder vor Augen führen, warum man das macht und für wen man das tut. Weil sonst verliert man zwischendrin die Puste. Weil man hat ja typischerweise, da kommt ja jetzt nicht eine neue Gesetzesvorgabe und sagt, man sagt, oh, mein Tagesgeschäft ist egal. Das muss ja irgendwie innerhalb des Tagesgeschäfts passieren. Das heißt, man fängt da an. Und dann auf dieser Basis gibt es quasi Projektpläne, wie man sich durch einen Aufbau eines ISMS durchführt. Das hat mehrere Dinge, die man nacheinander tut. Manche Dinge kann man auch parallel tun. Und gerade sowas wie dieses, gerade was jetzt durch den NIS2 kommt, Lieferkette, das würde ich nach vorne schieben in meinen Prozess, um diese Verhandlungen aufzumachen, weil das einfach am längsten dauert und ich fremdgesteuert bin. Viele Dinge kann ich ja einfach selbst abarbeiten. Keine Ahnung, ich kann meine Risikobewertungen machen, ich kann meine Dokumente schreiben, die einfach meine Firma beeinflussen. Aber alles, was ich quasi extern, also meine externen Stakeholder, die ich nicht direkt beeinflussen kann, die darauf einwirken, da muss ich früh genug ran und mich mit denen beschäftigen, weil das dauert einfach am längsten.
Das heißt,
Ich meine, gerade bei der Lieferkettensicherheit wird es so weit gehen, dass Betriebe nicht mehr kaufen können von Betrieben, die dazu nicht ready sind. Das wird passieren.
Okay, jetzt nicht
Das
am 17. oder am 1., aber
bin ich mir nicht sicher, weil wenn
echt?
ich am 17. Oktober würde ich keinen Lieferantenvertrag mehr abschließen über 1, 2, 3 Jahre, der mir nicht sagt, dass er bis zum Stichtag X ready ist. Würde ich nicht mehr abschließen.
Dann ist ja gar nicht mehr so viel Zeit.
Genau. Und ich muss ja auch dann, ich muss ja vorher auch meine Ziele und ausgearbeitet hat, auch für die Lieferkette. Was muss ich mal, was sind meine kritischen Lieferanten? Welche dienstkritische Dienstleistung haben sie? Ich muss meine Risikoanalyse, ich muss dann die Maßnahmen parat, weil die müssen Teil des Vertrages werden. Ich muss mit dem die Meldekette üben, weil diese Meldekette von diesen, Entschuldigung, 24, innerhalb von 24 Stunden war die Frühwarnung, so rum war es nicht 8 Stunden. Ich hatte das verwechselt mit einem anderen Gesetzgebungsverfahren. Das muss geübt werden, weil das einfach so kurz ist. Ich meine, du hast am Samstag einen Sicherheitsvorfall und bis zum Sonntag muss es gemeldet werden bei deinem NIS-2-Betrieb.
Und der muss
Und
es ja auch weitergeben dann.
genau, der muss es
Ja.
innerhalb von 24 Stunden auch weitergegeben haben und da müssen einfach Dinge geübt werden und gemacht werden, sonst funktioniert es nicht.
Gibt es da Systeme für? Also so, ich weiß es nicht, online oder Software, die sowas den Betrieben zur Verfügung stellt? Gibt es sowas schon?
Also es gibt natürlich Software für Lieferantenmanagement, es gibt aber auch ein Meldeportal vom BSI und da hoffen wir jetzt, dass die das wirklich hinkriegen, dass es ein Meldeportal gibt, sonst müsstest du das sogar in mehrere Meldeportalen eingeben, weil verschiedene Behörden zuständig sind, das ist ein bisschen zäh. Aber sie haben bis jetzt gesagt, sie hätten gerne, wir würden Macht betreiben, ein gemeinsames Meldeportal, dass man nur ein Meldeportal bedienen muss. Und ja. So, und da, aber da ja jede Lieferanten-Kundenbeziehung eine andere ist, wird es zu 100% durchautomatisierte Systeme da wahrscheinlich gar nicht geben,
Okay.
sondern da muss man dann einfach miteinander reden. Was ist es? Was hat es für eine Auswirkung? Der verpflichtete Betrieb muss das ja entsprechend bewerten, ob es für ihn ein meldepflichtiger Vorfall ist. Und dann muss er das melden. Und das halt auch am Sonntag. Da steht nicht 24 Stunden innerhalb der Geschäftszeit.
Ja, wie man es in Verträge unter anderem reinschreiben kann, ne? Wenn man
Genau.
da, ja.
Deswegen ist halt dieses Lieferer, deswegen reite ich ja so auf diesem Lieferantenmanagement drauf rum, weil das echt ein Brocken sein wird.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr umfangreich auch an.
Ja. Aber ich glaube, wir werden alle dadurch ein Stück sicherer, weil was ich jetzt als Auditor oft sehe, ist schon, muss man schon manchmal beide Augen zukneifen, weil einfach die Papier nicht, der Papierstand nicht der Realität übereinstimmt. Und da werden halt manchmal wirklich Dinge getan. Das ist dann schon fast kriminell. Aus dieser Vorsorge, wenn man sich immer davor sagt, warum machen wir das? Es geht um die Daseinsberechtigung. Wenn dann das sich vorhält, dann.
Ja, Thema Zutrittskontrolle mit diesem Zaubergerät, was man da bei großen Online-Händlern kaufen kann.
Ja.
Teilweise, wie einfach das ist, sich dann Zugriff oder Zutritt zu Systemen zu verschaffen. Und wenn man das dem Kunden vorhält und auch mal zeigt, habe ich auch schon ab und zu die Reaktion mitgekriegt. Also im positiven Sinne dann. Ist dann innerhalb von 2, 3 Wochen haben wir eine Anforderung oder einen Auftrag, aber wir sollten ein Konzept vorlegen,
Austauschen oder
wie
was?
wir es austauschen können, beziehungsweise wie wir es kurzfristig besser machen können,
Ja.
weil jetzt 150 Zutrittspunkte tauschen ist natürlich nicht in 2, 3 Wochen machbar, aber andere sagen dann, ja gut. Was soll ich jetzt machen? Und das ist dann halt, das meine ich dann mit, es führt ja auch dazu, dass es den eigenen Betrieb sicherer macht. Und wenn dann eben noch sowas wie eine Geschäftsführerhaftung dazukommt, dann ist es eben, wie du schon sagst, hat es einen anderen Impact und dann heißt es eben nicht mehr, ja, was soll ich da jetzt machen? Oder dann wird es wahrscheinlich eher mal überlegt. Und mit diesen Geräten ist es halt wirklich, es ist so lächerlich einfach und ja, Das wäre schon schön, wenn sich das ein bisschen ändert und man da ein bisschen mehr, ja, sich eher drum kümmert und ja,
Genau.
mehr die Relevanz der Themen sieht.
Genau, aber das ist quasi, da habe ich zwei Storys dazu. Einmal, dieses Managementsystem, dieses ISMS, sorgt dafür, also wenn du das jetzt bei dem Kunden bist, das ihm demonstriert, diese Schwachstelle entdeckt wird, dann muss er bei sich einen Sicherheitsvorfall dazu anlegen. Und dieser Sicherheitsvorfall wird dann auch entsprechend den Prozessen, die dann definiert sind, dem Management vorgelegt. Nachweislich, transparent. Das heißt, später, wenn das Management keine Budgets allokiert, um dieses Sicherheitsproblem aus dem Weg zu räumen, und es ein NIS-2-Betrieb ist und über diese Sicherheitslücke später Vorfälle passieren, dann greift dieses Bußgeld. Das heißt, auf der einen Seite wird diese Transparenz produziert durch das Managementsystem. Da kann sich keiner mehr rausreden wie bei Volkswagen. Oh, ich wusste nicht, dass das mit dem Abgas so ist.
Ich habe keine Erinnerung mehr an diesen Vorfall, ne?
Genau, weil das alles dokumentiert ist. Das heißt, da wird an der Stelle auch der Druck von unten erhöht. Und man muss natürlich auch gerade, wenn das jetzt entdeckt wird, kurzfristige Maßnahmen ergreifen. Ich kann mich erinnern, das muss so um 2009 gewesen sein, grob. Ich frage mich nicht mehr genau. Da wurde der Mayfair Classic Chip gehackt. Ich meine, das ist ja jetzt schon eine Weile her. Sagt dir wahrscheinlich was. Mayfair Classic. Und ich habe da gerade bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Berater für Netzwerke gearbeitet. Und in einem Data Center. Und die haben sofort reagiert. Die haben mit Veröffentlichung dieses Bugs haben die an jede Tür einen Sicherheitsmann gestellt, der die Ausweise nochmal physisch kontrolliert hat. Und dann haben sie innerhalb von wenigen Tagen jedem Mitarbeiter, es sah aus wie so eine ganz große Wäscheklammer, wo die Karte reinkommt, die Zugangskarte. Und dann ist quasi die Zugangskarte in einem faradäischen Käfig. Wenn sie zu ist, wenn die Wäscheklammer zu ist, ist sie quasi im faradäischen Käfig. Das heißt, ein Dritter kann die Karte nicht einfach aus der Hosentasche wegkopieren. Und wenn man dann durch die Tür will, drückt man hinten drauf, dann geht das quasi auf, hält die Karte an die Tür und sie geht auf. Das heißt, die haben genau das gemacht. Die haben sofort reagiert, wie im Schulbuch, haben Sicherheitspersonal aufgestellt. Das konnten sie ja sofort tun. Und dann haben sie, wie kann ich jetzt, weil, wie du sagst, du tauscht nicht innerhalb von 3 Tagen diese ganzen Karten und den Sicherheitslaser aus, haben quasi eine Maßnahme etabliert. Wie schütze ich mich vor diesem Angriffsszenario? Und dann haben sie dann haben sie quasi das ausgeschrieben, neues Zugangssystem, haben neues Zugangssystem eingebaut. Aber das ist der Weg, wie man damit umgehen sollte. Weil dieses waren jetzt auch keine super teuren Maßnahmen, 3 Tage da jetzt einen Sicherheitsmann hinzustellen. Und dann ich sag jetzt mal, diese Wäscheklammern für Sicherheitskarten da einzuführen, bis man dann halt dem Fehler wirklich langfristig ausräumen konnte.
Diese Wäscheklammern kenne ich bisher noch nicht. Ich kenne, dass es so Cases gibt, was man ja von Kreditkarten oder von Bankkarten oder sowas kennt, dass man dann eben da so einen Schutz drum hat, dass man sich auslesen kann. Aber
Da musst du es ja mal
dieses Thema,
rausfummeln,
ja
weißt du? Und wenn du
genau.
oft durch Türen musst,
Deswegen
ist
ist es
das
ja nicht
mühsam.
praktisch dann, ja. Auch
Genau.
gerade wenn du musst den Ausweis ja auch oft in Logistikbereich oder am Flughafen, musst du den ja auch offen immer tragen. Dann heißt,
Genau.
der muss ja sichtbar sein.
Genau, und das war auch so transparentes Ding. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, die Rückseite war dann Metall. Und dann hast du da, war da, ich weiß nicht, war das bedampft? Ich weiß nicht, man konnte auf jeden Fall den Ausweis lesen, wenn er da drin war. Und dann hast du da hinten drauf gedrückt, dann hat er sich so aufgeklappt, dann hast du an die Tür gehalten und sie ging auf.
Auch nicht
Also da
schlecht.
gibt es schon einfache, ich meine, so ein Ding kostet irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich 10 € so eine Klammer. Aber senkt den Angriffsvektor erheblich.
Ja, ist immer spannend, wenn es so kleine Gadgets gibt, die dann viel helfen, beziehungsweise dann auch doch sehr viel mehr Schutz dann bieten, ja. Jetzt hast du, da ging es ja auch um das Thema NIS2 und über was wir gerade gesprochen haben, auch einen Leitartikel in der Zeitung mitgeschrieben.
Genau, kann man sich gerne, also nicht ich selber, sondern mein Mitarbeiter, der Ulrich Plate, hat den geschrieben. Und zwar, wenn es aus dem Heise Verlag, die Zeitschrift iX, das ist die Schwesterzeitschrift der CT, kannst du gerne auch den Link mit in den Podcast machen. Wir
Gerne.
haben quasi eine Lizenz davon, den Artikel auf unserer Webseite zu verteilen. Das weist dann auf unsere Webseite. Das ist das Titelthema NIS 2 in der EX-Zeitschrift, in der EX von diesem Monat.
Ja, also wer mehr darüber wissen will, kann sich dann da sehr gerne auf der Website nochmal ein bisschen erkundigen. Das haue ich
Genau.
auf jeden Fall in die Shownotes mit rein und deine Kontaktdaten natürlich auch.
Genau, und auf unserer
Und
Webseite ist auch nochmal der NIS-2-Checker, bin ich betroffen,
genau.
wo man da sich nochmal durchklicken kann oder auch gucken kann, ob einer seiner Kunden betroffen ist, so dass man quasi über das Lieferantenmanagement auch betroffen ist. Und nichts ist besser, ich glaube jetzt auch in dieser Zeit, wenn man proaktiv auf seine Kunden drauf zugeht und sagt, pass auf, wir kümmern uns um das Thema, wir sind dran. Das zeigt natürlich schon, gerade jetzt in der Sicherheitsbranche, schon einen gewissen Wert gegenüber dem oder zeigt dem Kunden, Sicherheit ist einem wichtig, um dann damit halt auch in zukünftigen Ausschreibungen, weil die werden einfach nicht mehr von Unternehmen kaufen, die nicht compliant sind, weil das Risiko zu groß ist.
Ja, gut, dass wir in einem so engen Kontakt stehen. Wir werden uns da auf jeden Fall mit beschäftigen und da uns darauf vorbereiten, weil, wie du ja schon sagst, wenn es dann eben Firmen gibt, die entsprechend aussortieren, das ist ja nicht unser Anspruch und wir wollen ja sowieso, beziehungsweise sind ja sowieso schon auch seit längerem dran, dass die Anlagen entsprechend IT-sicher oder IT-sicherer zu bauen. Und da schon eben Vorkehrungen zu treffen. Deswegen
Ja.
passt das ja eigentlich ganz gut. Super, dann vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch, viel gelernt.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Und ich denke, das wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein, was wir auch hoffentlich im Podcast mal führen. Können ja da uns in einem halben Jahr oder sowas nochmal besprechen. Dann wissen wir genaueres zu dem Thema, wann es in Kraft tritt, wie es jetzt genau aussieht.
Wollte gerade sagen, ich glaube,
Und
das wissen wir sogar schon spätestens in den nächsten, ich würde mal tippen, in den nächsten 4 Wochen, 4 bis 6 Wochen werden wir schon wieder die nächste Stufe kriegen, weil jetzt langsam der neue Referentenentwurf mal auf die Straße kommen muss. Das heißt, da wird es jetzt langsam Gas geben, mit Gas auf die Straße kommen, hoffentlich. Wird es auch viel wahrscheinlich Presseberichterstattung und sonst was zu dem ganzen Thema geben.
man darf gespannt sein.
Ja.
Alles klar. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und dann hören wir uns in einer anderen Folge mal wieder.
Gerne. Ich danke dir, Dennis.
Alles klar.